Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir sind ja zurzeit in einer spannenden Predigtreihe im Morgen- und im Abendgottesdienst. Und unsere Predigtreihe heißt Faszination, Beziehung und Sex. Im Pastorentreffen in Zagelsdorf mit jemandem kam ich ins Gespräch und habe erzählt, welche Predigtreihe wir haben. Und er sagte, oh, darüber haben wir noch nie gepredigt. Habe ich gedacht, ja, wir haben im Morgengottesdienst auch länger nicht darüber gepredigt. Und deswegen ist es uns wichtig, als Gemeinde auch in diesem wichtigen Bereich immer wieder zu schauen, ja, was sagt Gott? Wie hat er sich Beziehung und Sexualität für uns vorgestellt? Und das heiße Thema heute ist die Frage, Gott, warum kein Sex vor der Ehe? Fragezeichen. Unabhängig davon, was du jetzt dazu denkst, aber das war eine Frage, die ich vor vielen Jahren hatte. Und ich will ein bisschen einsteigen als Single. Ich habe Kathi kennengelernt, da war ich 28 und mit 30 habe ich dann geheiratet, also meine Frau Kathi. Und als Single habe ich mir immer sehr stark eine Freundin gewünscht. Und gleichzeitig wollte ich mich aber nicht so sehr davon abhängig machen. Und unabhängig davon, ob ich jetzt eine Partnerin habe oder nicht, wollte ich auch ein glückliches, wenn ich das so sagen kann, Single-Leben führen. Und war immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich mir eine Freundin gewünscht, aber auf der anderen Seite wollte ich einfach auch als Single ganz normal leben. Ja? Und wollte mich da meiner Stimmung nicht so abhängig machen. Und das war nicht immer so einfach. Aber mein Gebet war immer, Gott, schenke mir zur richtigen Zeit die richtige Frau. Und wenn du aber willst, dass ich Single bleibe, oh Gott, dann schenk mir das Wollen und Vollbringen. Und das war ein Prozess, da hinzukommen, zu sagen, Gott, was auch immer du willst. Und das war nicht einfach, aber das war so mein Herz, dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte mein Leben dir geben und was du tun willst, sollst du tun. Und ich hatte dann damals, als ich halt noch Single war und Kathi dann, man kann auch nicht sagen, kennengelernt habe, wir waren zusammen in der Gemeinde, so wir wussten noch nichts voneinander in dem Sinne, außer dass wir wussten, dass es uns gibt. Und ich hatte damals ein Shirt an, worauf stand Single. Und bin dann so in die Gemeinde hineingekommen. Und ich wollte kurz fragen, Kathi, was hast du dazu gedacht? Ich meine, wie gesagt, wir waren noch nicht füreinander interessiert, sondern einfach nur Bruder und Schwester im Herrn.
Also ich dachte, der ist ja
echt... Du musst
echt,
aufstehen, bitte.
Ich muss aufstehen. Ich dachte, er ist echt ein überzeugter Single. Okay, alles klar. Gut, gehe ich mal woanders lang.
Aber in meiner Brust oder in meinem Herzen schlugen zwei Aspekte. Das eine war, ja, ich bin Single. Hey, ich möchte dazu stehen können, dass ich Single bin. Ja und? Und der andere war, hallo, ich bin Single. Und was ich uns sagen möchte, ist, so aus dem, was ich damals so für mich auf dem Herzen hatte und was ich uns als Gemeinde, uns allen sagen möchte, ist, wir sollen Single sein genauso schätzen wie verheiratet sein. Ja? Und ich will euch das sagen, du hast als Single keinen Mangel. Ja? Lasst uns Single sein nicht so sehen, als ob man noch auf dem Weg ist und noch nicht vollkommen ist und irgendwie es noch nicht so weit gebracht hat, wie es eigentlich hätte sein sollen. Sondern, wenn ich das so sagen darf, es ist ein ganz normaler Lebensstand. Denn einige sind tatsächlich mit der Gabe der Ehelosigkeit begabt und von Gott berufen, alleine zu sein, weil Gott sie da besonders gebrauchen möchte. Andere wiederum möchten keinen Partner oder noch nicht. Und andere, die sind noch vielleicht auf der Suche oder schauen und warten noch ab. Also es gibt verschiedene Gründe, alleinstehend zu sein. Und das ist auch erstmal okay. Und was mir wichtig war und was ich jedem Single von euch Alleinstehenden wünschen möchte, ist, dass ihr in alledem Zuerst frag Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Was hast du mit mir vor? Und dass du das tust, was Gott dir vor die Füße legt. Wisst ihr, wir können so sehr fokussiert sein auf, ich will den Partner, ich will den Partner. Ja, wollte ich auch. Aber du verpasst das, was Gott vielleicht mit dir einfach nur tun will. Weil du zu stark abgelenkt bist. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, fokussiert euch nicht zu stark auf die Suche nach dem Partner, sondern ich denke eher, wenn du unterwegs bist mit und für Gott, dass auf dem Weg dahin Gott dir jemanden in den Blickfeld gibt. Und werde in der Zeit mehr und mehr zu einem Mann und einer Frau Gottes, dass du deinen Glauben entwickelst, deine Persönlichkeit entwickelst und dass du ja zu einem Menschen wirst, wo jemand anders sagt, wow, der ist ja interessant. Den möchte ich mal näher kennenlernen. Und ich denke, was ganz wichtig ist, auch gerade für Alleinstehende, und das galt auch für mich, ist, dass wir gute Freunde haben. Dass du gute Freunde hast, Menschen hast, denen du vertraust, mit denen du reden kannst, wo du alles das, was dich beschäftigt, wo du ja deine Kämpfe hast, deine Herausforderungen hast, deine Wünsche hast, aber auch deine Freuden hast, mit jemandem teilen kannst. Wie so eine Art Rechenschaftspartner oder ein Feedback-Freund, mit dem du einfach alles teilen kannst. Und da ist Gemeinde und das sind Kleingruppen und Hauskreise eine ganz, ganz wichtige Chance, wo wir Beziehungen fördern können, wo jeder auch andocken kann. Und ich habe mich als junger Mensch und auch als Alleinstehender, als Single damals gefragt, Gott, warum siehst du Sexualität gefühlt als so streng? Das war irgendwie so mein Bild. Ja, auch aus der Gemeinde, wo ich kam und die Themen, die es darum ging. Ja, der Herr möchte und was sich geziemt und so weiter. Und ich hatte immer so das Gefühl, wow, Gott ist irgendwie mit dem Thema so streng. Und ich habe gedacht, okay, Gott, wie siehst du das wirklich? Wie siehst du das Thema wirklich? Und ich habe mir dann die Bibel zur Hand genommen und habe dann alle Themen, die es über Sexualität gab, mir angeschaut, durchgelesen und habe dabei folgende Entdeckung gemacht. Und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Die Frage, Gott, warum kein Sex vor der Ehe? Und in erster Linie wollte ich damals einen Partner, eine Freundin, die ich wirklich liebe, der ich ganz vertraue und wo mir die Person, der Mensch an sich am wichtigsten ist. Und manche sagen ja in der heutigen Zeit, ja, man muss ja erstmal Sexualität ausprobieren, bevor man heiratet, weil du musst ja schauen, ob es passt. Ja? Du willst ja nicht die Katze im Sack kaufen. Nun, wenn ich Sex ausprobieren muss, und die Beziehung davon abhängig mache, dann habe ich ja eigentlich Interesse an dem Produkt Sex und weniger an der Person an sich. Wenn ich eine Person liebe, dann kaufe ich nicht die Katze im Sack, sondern es geht um die Person und dann ist Sex nicht das Zünglein an der Waage, auch wenn Sexualität wichtig ist. Aber es geht in erster Linie um die Person und nicht um das, was sie gibt oder leistet. Denn wenn du eine Beziehung auf Sex baust, dann kann das sehr wackelig werden, denn beim nächstbesten Angebot könntest du vielleicht schwach werden. So, die Frage ist, auf was baust du und baue ich meine Beziehung? Und es gibt Statistiken, mal sehr allgemein gesagt. Ja, das trifft nicht auf alle zu, aber ich will eine Tendenz einfach benennen, dass Menschen, die Sex vor der Ehe hatten und schon zusammengelebt haben, im Durchschnitt eine höhere Scheidungsrate haben. Warum? Weil sie mit einem offeneren und wenig verbindlicheren Mindset rangegangen sind, naja, wenn es nicht funktioniert, dann trennen wir uns halt. Ja, wenn der Sex nicht stimmt, wenn das nicht stimmt, na, dann passt es halt einfach nicht. Aber damit gehen auch Verletzungen und Enttäuschungen einher. Und die Frage ist, wie hat Gott sich Beziehung und Sex gedacht? Und ich möchte hier kein Moralapostel sein in der Hinsicht, so spricht der Herr und lebt so, wie es sich geziemt. Sondern mein Herz ist, Gottes Herz in seinem Wort zum Ausdruck zu bringen, wie er sich das als Schöpfer gedacht hat, dass wir neu begeistert werden über die Sexualität, die er gemacht hat. Und Jetzt sagen vielleicht einige von euch oder viele von euch, ja, das Thema ist bei uns durch. Ja, warum soll ich da jetzt mich mit beschäftigen? Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo Sex vor der Ehe ganz normal ist. Und viele von euch haben Kinder, haben Enkelkinder, haben in der Verwandtschaft vielleicht Teenager, Jugendliche. Viele von euch sind hier in der Kinder-, Teenie-, Jugendarbeit, Rangerarbeit tätig. Und alle haben wir vielleicht mit Eltern zu tun oder mit irgendwelchen Menschen, wo das auch Thema sein kann. Und viele von euch sehe ich heute Morgen auch als Multiplikatoren, dass wir ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Bibelstellen an die Hand bekommen, das Herz Gottes in die Hand bekommen, vielleicht auch ein paar Argumente an die Hand bekommen, die wir im Gespräch mit anderen teilen können. Und ich möchte auch euch, die ihr verheiratet seid, und mich und uns neu begeistern, wie Gott Sexualität sieht und in welchem Rahmen er sich das gedacht hat, um wirklich auch ja, den größtmöglichen Genuss und Segen davon zu bekommen. Und in der Antike und zu den biblischen Zeiten, da war die Gesellschaft sehr, sehr sexualisiert. Da gab es viel Sex außerhalb der Ehe. Wir lesen das im Korintherbrief. Da ging es hin und her, kreuz und quer. Und deswegen hat ja auch Paulus in diese Situation hineingeschrieben. Und ich möchte jetzt mit euch ein paar Bibelstellen anschauen und so einen roten Faden spinnen, wie Gott sich das gedacht hat. Wir starten bei 1. Mose 1, Vers 28. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, sei fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und Vers 31, und alles war sehr gut. So, Gott hat Sexualität geschaffen. Es war sehr, sehr gut. Zum Genießen und zur Fortpflanzung. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, zur Fortpflanzung, da hätte er ja auch ganz einfach haben können. Ja, einfach, dass wir auf den Knopf drücken, bumm, erscheint der Mensch und er lebt und ja, wir entwickeln uns weiter. Nein, aber er hat es als etwas, was durch etwas Intimes, etwas Lustvolles, etwas Schönes hervorkommt, geschaffen. Das Hohelied der Liebe im Alten Testament beschreibt Zärtlichkeit und Sexualität als etwas Schönes und von Gott Gewolltes. 1. Mose 2, Vers 24 finden wir jetzt ein zeitloses, allgemeingültiges Prinzip. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Fleisch heißt hier eine Person oder ein Körper oder eine Verwandtschaftsbeziehung. Und wir sehen hier eine bestimmte Reihenfolge, die sehr wichtig ist. Das erste ist Eltern verlassen, von den Eltern unabhängig werden. Dann der Frau anhängen, bedeutet also ein Bund eingehen, anhängen, ja, zu heiraten und ein Ehebund eingehen und dann ein Fleisch werden. Das heißt, eins werden mit Herz, mit Körper, mit Sexualität, mit Besitz, mit allem, was dazugehört. Also quasi ganzheitlich zusammengehören. Und das Wort für Fleisch ist das Wort Basar und bedeutet mit Geist, Seele und Körper. Also die gesamte äußere Existenz. So, wir sehen Vater und Mutter verlassen, bedeutet absolute Unabhängigkeit und der Aufbau einer eigenen Existenz. Und dann sehen wir das Wort anhängen. Er wird seiner Frau anhängen. Und im Griechischen ist das abgeleitet von dem Wort kolla, Klebstoff. Ja, Klebstoff. Das heißt, die beiden kleben einander. Im Hebräischen beschreibt das Wort dabak, ankleben, verschmelzen, verbinden. Das heißt, wir haben hier Mann und Frau, ja, so, und wir haben den Kleber. So, wenn sie einander anhängen, dann verkleben sie sich, ja. So, sie kommen zusammen, gehen den Bund ein, intensiv gehen sie den ein, ja, und kleben einander. So, ja, schön hier, schön zusammen. So, sind sie einander geklebt, okay? Ich muss gucken, dass man auch immer wieder schön dran bleibt, ja, an dem Festhaften. Und wir sehen das auch an anderen Stellen in der Bibel, wo das Wort benutzt wird. Zum Beispiel wird es verwendet, um den verbindlichen Bund zwischen Gott und den Menschen zu beschreiben, zum Beispiel Jesus und seine Braut, ja, wo Jesus sagt, sie sind einander verbunden. In 5. Mose 10, Vers 20, da heißt es, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen. Also auch hier die Beziehung zu Gott ist wirklich ein Miteinander. Wir kleben an Gott in dem Bund. Das Wort Fleisch ist allerdings auch das Wort, das am ehesten auf die Sexualität hinweist. Zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 15, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure, der Prostituierten anhängt, ein Leib mit ihr ist, eins ist. Denn es werden, so heißt es, die zwei ein Fleisch sein. So, seiner Frau anhängen bedeutet, der Mann teilt alles mit seiner Frau, auch das Körperliche. Es bedeutet eine völlige Aufgabe des eigenen Lebens, und der Staat als eine Einheit, ein Fleisch. Ja? Diese Schlussfolgerung widerspricht der Aussage, mit dem Sex beginnt die Ehe. Gibt es ja auch einige, die sagen, naja, wir wollen heiraten, dann können wir auch Sex haben und dann sind wir halt schon verheiratet und dann ist das so. Nein, denn die Ehe beginnt damit, dass der Mann die Frau zu sich nimmt und das Leben als Einzelperson an den Nagel hängt und ein gemeinsames Leben mit seiner Frau lebt. Stichwort ganzheitlich. Die Ehe vollzieht sich in der Ganzheitlichkeit. Und dann lesen wir, sie werden ein Fleisch. Ein Fleisch wird oft als Zahlwort benutzt und betont besonders hier eins, einig, gleich. So wie bei Gott er Vater, Sohn und Heiliger Geist zugleich ist. Das heißt, Mann und Frau verschmelzen also bindlich zu einem Ganzen. Ja? Sie sind zwei Menschen, die zu einem Ganzen geworden sind. Ein Fleisch bedeutet eigentlich ein Mensch werden. Eines Sinnes sein, sich ergänzen, einander vertrauen, einander kennenlernen und voneinander nichts zurückhalten. Und anhängen bedeutet einen Bund eingehen. Also, der Bibeltext sagt, Eltern verlassen, unabhängig werden, dann einen Bund eingehen in Form einer Hochzeit, der Trauung und dann Fleisch werden, mit allem, was dazugehört in dieser Intimität und Sexualität. In Epheser 5, Vers 3, da schreibt Paulus, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. So, das Wort Unzucht heißt Porneia, also abgeleitet das Wort Pornografie, und bedeutet nichts anderes als jeder außereheliche Geschlechtsverkehr. Und deshalb ist ja auch Ehebruch Sünde und nicht mit den Werten Gottes vereinbar. Dann lesen wir 1. Korinther 6, schreibt Paulus an die Gemeinde, wo es so hoch und runter ging und kreuz und quer. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. So, der Text sagt hier, wenn ich mit einer Prostituierten schlafe oder mit einer x-beliebigen Person, dann bin ich mit ihr körperlich eins geworden. Ich bin damit ein Teil des Ehebundes eingegangen, denn Sex ist Teil eines Ehebundes. Und bei diesem Bund teilt man aber nicht nur den Sex, den Körper, sondern alles. Also das ganze Leben, den Besitz, ja, Autorität, den Namen. Ja, Kathi Nickel, André Nickel, wir wohnen jetzt zusammen in einer Wohnung. Ja, wir teilen quasi alles, das ganze Leben, unsere Gefühle, das ganze Miteinander, Leib, Seele, Geist. Und deshalb ist nur mit dem Sex noch keine Ehe vollzogen. Sex ist Teil des Ehebundes, aber durch Sex schließt man keine Ehe, weil da einfach viel mehr dazugehört. Und dieser Ehebund wird vollzogen, und so war das auch in der Bibel, wenn Mann und Frau vor Zeugen einen Bund schließen und sich gegenseitig Treue und Liebe versprechen und dazu verpflichten. Und das tun wir in einer Trauung, in einer Hochzeit. Das ist wiederum ein weiterer Grund, warum eine Ehe nicht nur mit Sexualität vollzogen ist. Denn die Ehe wurde in der Bibel immer vor Zeugen geschlossen. Darf ich dich fragen, wie du deine Sexualität auslebst? vor Zeugen? Ich denke, wohl weniger. Also auch wieder ein Argument dafür, dass es nur mit Sex nicht passiert. Und dann lesen wir einige Bibelstellen, wo Sexualität als und er erkannte sie beschrieben wird. Erkennen, sagt die Bibel, ist das Wort Yada. Und es ist interessant, dass wir mal gucken, was bedeutet denn dieses Wort Yada? Im biblischen Sinne ist es kein intellektuelles Erkennen, sondern eins mit dem Herzen, wo ich mich einer Sache ganz hingebe, wo ich quasi nach etwas verrückt bin, wo ich mich voll emotional hingebe, wo ich den anderen verstehe, wo so ein ganz intimes, emotionales, hingegebenes Miteinander ist. Und Erkennen, dieses Yada, setzt voraus und fördert einen vertrauten Umgang mit meinem Gegenüber. Entsprechend bedeutet das Biblische, und er erkannte sie, dass man auch sagen könnte, und er vertraute sich ihr an. Oder sie vertraute sich ihm an. So, jetzt möchte ich eine Gegenfrage stellen. Kannst du dich in einer lockeren, unverbindlichen Beziehung, wo du vielleicht gerade jemanden kennengelernt hast, wirklich dich in dieser intensiven, vertrauensvollen Intensität jemanden wirklich hingeben? Sex ist viel mehr als nur mal schnell. Es geht hier um eine tiefere Bindung. Das bedeutet Yada. So, was den Körper berührt, berührt auch die Seele und den Geist und die Biochemie. Alle Wissenschaftler. Beim Intimsex werden nämlich Hormone ausgeschüttet, die mich an den anderen binden, ja, verkleben. So hat sich Gott das gedacht und geschaffen. Das heißt, du bist mit dem anderen verklebt, und wenn man sich trennt, dann lässt du bei dem anderen was haften. Du lässt bei dem anderen was haften. Und deswegen gehen auch viele Trennungen mit emotionalem Schmerz einher, weil du dich mit jemandem auch besonders durch die Sexualität verbunden hast. Und wenn du dann ja mit verschiedenen Männern oder Frauen geschlafen hast, lässt du immer was bei dem anderen zurück. Wäre es nicht toll, sich für den einen Lebenspartner aufzuheben und das in aller Intensität zu nutzen, wie Gott sich das gedacht hat? 2. Mose 22, 15. Da heißt es, wenn ein Mann eine Jungfrau, die noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den üblichen Brautpreis bezahlen und sie zur Frau nehmen. Falls ihr Vater sich jedoch weigert, sie ihm zur Frau zu geben, soll der Mann trotzdem den üblichen Brautpreis für eine Jungfrau bezahlen. Und hier auch im Alten Testament sehen wir dieses Prinzip: für den Fall, dass ein Mann mit einer Frau schläft, mit der er nicht verheiratet ist, was Gott so nicht will, dann soll er sie heiraten. Denn Gott sieht Sex und Ehe gemeinsam. Hier steht nicht, wenn er mit ihr schläft, dann ist er mit ihr die Ehe eingegangen. Denn Sex haben heißt nicht die Ehe schließen. Er soll sie aber zu sich nehmen, weil er jetzt aufgrund der Sexualität mit ihr zusammenklebt. Denn Sex ist ein Teil von Ehe, aber ist nicht ausschließlich Ehe. Da stellt sich wieder der Aussage entgegen, ja, wir wollen ja heiraten, also können wir jetzt schon miteinander schlafen. Denn hier wird ja gesagt in diesem Beispiel, dass das Fleischwerden dazugehört, wo alle Aspekte des Lebens miteinander verbunden sind. Die gemeinsame Existenz. So, das heißt, wenn du mit jemandem schlafen möchtest, will ich dir jetzt folgende Frage stellen. Wärst du in deiner Entwicklung so weit, diese Person auch zu heiraten? Wenn du sagst ja, dann heirate erst und dann genieße das. Dann eine weitere Begebenheit, da kamen Männer zu Lot, die gewaltsam mit ein paar Männern Sex haben wollten. Ich muss jetzt ein bisschen abkürzen. Aber wir sehen zum Beispiel hier, dass Verlobte im Alten Testament keinen Sex hatten. Das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef, die wir jeden Weihnachten lesen. Ich werde sie jetzt nicht lesen, aber wenn es okay gewesen wäre, dass Maria als Verlobte schwanger war und damit halt Sex gehabt hätte, warum hatte dann Josef mit der Schwangerschaft Angst, Maria bloßzustellen und öffentlich der Schande preiszugeben und war bereit, sie dafür zu verlassen? Warum hat er sich die Gedanken gemacht und gesagt, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Weil Gottes Prinzip war, Sexualität und Ehe gehören zusammen. Und alle würden denken, Josef hätte mit Maria geschlafen. Und das war für ihn ein No-Go. Also das Prinzip galt im Alten Testament. Und jetzt schauen wir uns kurz in das Neue Testament hin, weil es gibt Leute, die sagen, oder viele sagen, aber wo steht das in der Bibel? Wo steht das in der Bibel, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf? Das höre ich so oft, wo ich sage, aber steht doch hier, okay? Und ich möchte euch das vorlesen. Also habe ich ja jetzt schon, jetzt kommen wir ins Neue Testament. 1. Korinther 7, Vers 8. Da sagt Paulus, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und was Paulus hier sagt, hey, was gut ist, wenn ihr so bleibt wie ich, nämlich Single. Es ist nobel, Single zu sein. Es ist edel, Single zu sein. Mit allen Kämpfen, in Klammern, okay? Aber so lassen wir es erstmal stehen. Das ist das, was Paulus sagt. Jetzt aber, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Schöne Formulierung, oder? Vor Verlangen zu brennen. Ja, das kenne ich. Aber was er hier sagt, es gibt nur zwei Optionen. Entweder zu heiraten oder vor Verlangen zu brennen. Mit einem Freund oder mit einer Freundin zu schlafen, obwohl man nicht verheiratet ist, steht hier nicht zur Debatte. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 7, Vers 35. Da schreibt er, ich sage das, um euch zu helfen und nicht um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren, und es kann nicht anders sein, so ist es gut und keine Sünde, sie sollen heiraten. Wenn er jedoch innerlich fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, und es besteht keine Notwendigkeit, und er beherrscht sein eigenes Verlangen, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Also auch hier gilt das Prinzip, Sex haben bedeutet, Ehebund eingehen. So, und Jesus hat auch eine Meinung dazu. Er hat sich auch zu diesem Thema geäußert. Und das war in der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und wir lesen es in Johannes 4, Vers 16. Da sagt er zu der Frau, geh und rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. So, Jesus weist die Frau hin und kritisiert das Zusammenleben der Frau mit einem Mann, ohne verheiratet zu sein. Warum? Warum gibt er diesen Kommentar? Weil man davon ausgehen kann, dass diese Frau, die mit ihrem Mann zusammengelebt hat, auch Sexualität gelebt hat und Sex gelebt hat. Auch wenn das explizit nicht so hier drin steht, aber davon können wir ausgehen. So, wenn wir jetzt diese verschiedenen Bibelstellen anschauen, dann frage ich mich Gott, warum siehst du das gefühlt so streng? Will er uns etwa ärgern? Will er uns klein halten? Ist Gott ein Spaßverderber? Er hat etwas geschaffen, aber er möchte eigentlich nicht, dass wir es wirklich genießen. Und ich habe mit diesen Versen damals etwas erkannt, was mich auch als Alleinstehender, als Single, auch im Hinblick auf Ehe, unheimlich ermutigt hat und mir einen neuen Blick gegeben hat, wer Gott ist und was er sich für uns vorstellt und wünscht. Denn was ich festgestellt habe, ist, für Gott ist Sexualität so etwas Kostbares, so etwas Heiliges, so etwas Reines, so etwas Wunderschönes, was er geschaffen hat. Für ihn ist es so etwas Wertvolles. Und gleichzeitig hat Sexualität eine unheimlich starke Kraft, dass wir das nicht gebrauchen, sondern missbrauchen. Sexualität hat so eine starke Kraft, um uns zu versuchen in eine Richtung, die nicht gut ist. Und dafür hat Gott uns einen klaren Orientierungs- und Schutzrahmen gegeben, damit wir Sexualität in seinem Sinne genießen können und das auch wertschätzen, was er uns gegeben hat. Er möchte eben nicht, dass wir leichtfertig mit jemandem schlafen, dass wir Sex nicht egoistisch missbrauchen, dass wir nicht oberflächlich und billig und unter Wert damit umgehen. Und uns vielleicht auch deswegen verletzen und gegenseitig enttäuschen. Denn mit jedem Sex verbindest du dich auch seelisch und geistig mit einer anderen Person. Gott möchte, dass wir Sex in seinem Sinne wertschätzen und verantwortlich damit umgehen. Und den Ehepartner exklusiv damit lieben und das genießen. Und wie Gott heilig ist und seine Werte lebt und mit uns einen ewigen Bund eingeht, so möchte er auch, dass wir in der Beziehung miteinander, mit unserem Partner, nach seinen Werten leben, heilig leben und auch treu sind. Also die Beziehung, die Gott mit uns eingeht und die Werte, die wünscht er sich auch im zwischenmenschlichen Miteinander. Und so hat er sich Beziehung und Ehe gedacht. Und ein weiterer Vers in 1. Korinther 7, Vers 1, da schreibt Paulus an die Korinther: Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Doch weil es so viel Unzucht, also sexuelle Unmoral, außerehelichen Geschlechtsverkehr gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen, dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Davon haben wir ja letzte Woche schon gelesen. So, das heißt, wenn du Sex möchtest und mit jemandem schlafen möchtest, dann wird nicht gesagt, schlaf mit wem du willst. Sondern der Mann hat seine Frau und die Frau hat ihren Mann. Und vielleicht bist du jetzt gerade innerlich sehr aufgewühlt und sagst, ich habe das ja ganz anders gemacht. So vor 30, 40 Jahren, aus der Gegend, wo ich herkomme, da gab es viele Ehen, wo es hieß, die mussten heiraten. Ja, das war kaum auszudenken, dass uneheliche Kinder geboren wurden. Und da gab es einige, die mussten heiraten. Und vielleicht selbst hast du gemerkt, hey, ja, wenn das tatsächlich so ist, dann habe ich versagt. Aber die gute Botschaft ist, dass Jesus immer vergibt und dass er immer wieder herstellt und dass er jede Situation nutzt, um uns neu zu zeigen, wie er uns liebt und dass er einen guten Plan hat und unsere Beziehung wieder herstellt. Und da möchte ich dich unheimlich ermutigen, weil Gott wird jede Beziehung segnen, wenn wir uns auf seine Werte und auf seine Prinzipien einlassen. Und ich möchte ein kurzes Beispiel geben von einem Ehepaar, die wir seit über 20 Jahren kennen. Die kommen aus einer anderen Stadt, leiten zurzeit im Ältestenteam eine Gemeinde. Und als wir sie kennengelernt haben, waren sie gerade Jugendleiter und sie haben ihre Geschichte erzählt. Sie sind aus einem nichtchristlichen Elternhaus, sie sind zusammengekommen, haben zusammen gelebt, waren nicht Christen und haben eines Tages Christen kennengelernt und sind in eine Gemeinde gegangen. Und dann haben sie Jesus kennengelernt, haben ihr Leben Jesus gegeben und haben dann in Gesprächen mit Christen gemerkt, wie Gott, wie Jesus über Sexualität denkt. Und haben realisiert, oh, wenn das so echt wahr ist, dann leben wir falsch. Dann ist es nicht so im Sinne des Erfinders. Dann haben sie gesagt, okay, wir wollen so leben, wie Gott es möchte. Wir werden bald heiraten. Wir gehen die Ehe ein. Wir werden nicht weiter so zusammenleben. Aber wir gehen einen Schritt zurück. Wir ziehen aus unserer gemeinsamen Wohnung aus. Jeder zieht in seine eigene Wohnung. Wir werden keine Sex mehr haben. Wir warten so lange, bis wir vor Gott und Zeugen den Bund eingegangen sind, dann ziehen wir wieder zusammen und dann werden wir den Sex wieder anders genießen. Gesagt, getan. Sie sind ausgezogen, nach einigen Monaten haben sie geheiratet, sind wieder zusammengezogen und hatten weiter Sex. Aber anders, nämlich mit Gott. Und heute sind sie Älteste einer Gemeinde und es ist einfach total genial zu sehen, was Gott tun kann, wenn wir Schritte zurückgehen oder wenn wir das Gott neu hinlegen oder um Vergebung bitten, was Gott alles tun kann. Ich möchte so sehr den Segen Gottes für meine Ehe, für meine Beziehung und das wünsche ich uns allen. Vielleicht noch zum Schluss, gibt es auch ein paar außerbiblische Argumente für das Warten mit Sex vor der Ehe. Will ich ganz kurz benennen. Du kannst dich erstmal auf das intensivere seelische und geistige Kennenlernen fokussieren. Und damit auch eine gesunde Grundlage für eine Beziehung schaffen. Und Sex ist dann die Sahne auf der Torte in der Ehebeziehung. Pärchen, die vor der Hochzeit nicht miteinander schlafen und vielleicht mehr die Zeit dann nutzen, sich kennenzulernen, können einfach noch mehr wirklich den Fokus auf diese Herzensverbindung legen und sich besser kennenlernen und sich damit auch wirklich wertschätzen, ohne die Beziehung an diesem Körperlichen so stark festzumachen. Drittens, auch innerhalb der Ehe gibt es Zeiten der Enthaltsamkeit. Zum Beispiel, wenn die Frau schwanger ist oder wenn die Frau ihre Regel hat oder wenn einer von beiden krank ist und man einfach nicht miteinander schlafen kann. Und wer gerade vor der Ehe gelernt hat, enthaltsam zu leben und auf Sex zu verzichten, hat es tendenziell auch in der Ehe ein Stück einfacher, in Zeiten, wo es nicht möglich ist, eine Pause vom Geschlechtsverkehr einzulegen. Dann, wenn man es vor der Hochzeit geübt hat, ohne Sex zu leben, dann ist es auch in der Ehe tendenziell ein Stück leichter, gewissen Versuchungen zum Seitensprung oder zum Ehebruch zu entgehen. Also es ist auch ein Stück Training, es ist auch ein Stück Disziplin. Und es gibt einen Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und auch Geschlechtskrankheiten. Und wenn du vielleicht gerade in einer Beziehung bist und ihr seid noch nicht verheiratet, aber überlegt, okay, was bedeutet das jetzt? Wie intim darf man überhaupt sein? Ja, okay, kein Sex vor der Ehe, aber es gibt ja schon sehr enges Miteinander zusammen sein, ja. Und da will ich kurz Kathi bitten, dass sie kurz ein, zwei Punkte benennt, wo können wir gute Grenzen setzen, damit es eben nicht dann dazu kommt, was wir eigentlich nicht wollen.
Genau. Und wir haben gemerkt, dass die Ausrichtung, das Ziel, das man sich setzt, ein wichtiger Punkt ist. Also die Frage ist, lebst du, denkst du so, dass du sagst, wie weit kann ich in unsere Beziehung gehen, dass es gerade noch so okay ist? Ist das das Ziel? Oder ist das Ziel, ich möchte gerne es schaffen bis zur Ehe und dann volle Kanne genießen? Was muss ich dafür tun, damit ich dieses Ziel erreiche? Also merkt ihr, je nachdem, welches Ziel ich habe, richte ich mich unterschiedlich aus und verhalte und handle ich auch unterschiedlich. Also überdenkt eure Zielsetzung. Was ist euer Ziel? Und das Zweite, was uns geholfen hat, was wir gemerkt haben, auch generell, wenn wir mit Pärchen reden oder in der Jugendarbeit, ist auch der Punkt, vorher mit dem Partner sich zu überlegen, wie wollen wir vorgehen, wenn das Gehirn oft geht. Wenn wir in Situationen kommen, die absolut die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Weil dann kannst du nicht mehr denken, okay, was tun wir jetzt? Dann bist du nur noch in Emotionen. Also das heißt, sich vorher zu überlegen, was sind meine Grenzen, wo kann ich nicht mehr denken, wo verliere ich den Verstand sozusagen, ist sehr, sehr wichtig und hilfreich. Und es ist wichtig, dass dann nicht ich, wenn ich merke, oh, ich gehe gleich kaputt, ne? Dass ich dann es schaffe und die Kraft aufwende zu sagen, stopp, stopp, stopp. Sondern gerade in der Beziehung ist es doch wichtig, sich gegenseitig zu helfen. Das heißt, dass wir zum Beispiel uns ein Zeichen vereinbart haben, was wir tun, wenn einer von uns beiden merkt, gleich gehen wir kaputt. Vor Begeisterung. Und dann hat der andere die Verantwortung übernommen und hat gesagt, okay, ich gehe ein Stück zurück. Und das hat unsere Beziehung gestärkt, weil wir füreinander Verantwortung übernommen haben. Und es hat natürlich geholfen, dass wir die erogenen Zonen außer Acht gelassen haben. Und selbst wenn es passiert ist, dann darüber zu reden, und sich zu entscheiden, den Schritt zurückzugehen. Denn es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Also lebt Beziehung so, dass ihr miteinander das Ziel schafft und den Siegespreis gewinnt. Und das ist die Ehe und der Genuss.
Danke. Und auch eine weitere praktische Sache, die wir vereinbart haben, ist zum Beispiel, dass wir nicht in einem Raum gemeinsam übernachten werden. Ja, so ich bin dann immer, und wenn es die letzte Straßenbahn war, nach Hause gefahren. Das war für uns ein Prinzip. Wir wollen gar nicht uns in Versuchungssituationen hineinbringen, wo wir dann einfach die Kontrolle verlieren. Ja, auch das berühmte Thema gemeinsam in Urlaub fahren. Nirgendwo steht in der Bibel, dass Pärchen, die noch nicht verheiratet sind, nicht in Urlaub fahren dürfen. Aber ihr solltet euch schon überlegen, ja, in welche Kontexten, Situationen ihr euch bringt. 2 Wochen Mallorca im Bikini, 2 Wochen und dann in einem Zimmer übernachten. Puh, sehr gefährlich. Ja, das sollte man sich sehr überlegen. Was ist weise? Auch, dass wir ein Zeugnis nach außen geben. Selbst wenn du sagst, ja, wir schlafen nicht miteinander, aber andere sehen ja doch von außen etwas. Und so lass uns weise sein, vor allen Dingen auch selbst, uns es einfach zu machen, mit diesem Ziel gut in die Ehe zu kommen. Ja, zum Schluss möchte ich uns alle ansprechen. Hey, wenn du heute hier bist und du bist alleinstehend und du wünschst dir einen Partner, dann möchte ich dir sagen, lebe ein attraktives Christsein vor und vertraue Jesus, dass er dir zur richtigen Zeit den richtigen Partner schenkt. Und schaue auch, was du aktiv tun kannst, dass du offen bist für Beziehungen, auch neue Leute kennenzulernen. Oder wo gibt es Möglichkeiten, einfach auch in einer lockeren Art und Weise jemanden kennenzulernen. Und dass du immer wieder betest, Gott, leite mich und führe du mich. Und auch an euch Männern, darf ich das auch noch sagen, die ihr Single seid, habt den Mut. Erobert als Prinz die Prinzessin. Es warten hier Frauen, die sich wünschen, wo sind die Männer? Die in Liebe, aber mit Vision sagen, hey, wir brauchen das wieder. Wir brauchen das wieder, dass der Prinz kommt mit seiner Prinzessin, die Welt erobert. Ja, aber das ist so auf unserem Herzen. Da müssen wir nochmal ein eigenes Thema machen. Machen wir irgendwann, okay? Ach, das ist alles so knapp, wir müssen hier, ja, die Band ist schon da, okay. Und wenn du verheiratet bist und du sagst, ja, der Lobpreis war heute gut, die Predigt, geht mich nichts mehr an. Ihr Ehepaare, ich hoffe, dass ihr neu entdeckt habt, wie wertvoll Sexualität ist, dass sich Gott was dabei gedacht hat, das wirklich zu genießen. Ja, und es heißt nicht umsonst Höhepunkt, okay, weil es wirklich ein Höhepunkt ist und ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Nicht, weil wir da Sex haben, aber weil wir da Himmel spüren, der in ähnlicher Weise sich anfühlen muss. Und das Dritte ist, wenn du heute die Gabe der Ehelosigkeit hast und sagst, hey, es ist nicht einfach, aber ich spüre, dass Gott mich da gebraucht. Ich habe nicht so das ultimative drängende Verlangen, einen Partner haben zu müssen. Dann möchte ich dir sagen, dann lebe das. Dann lebe das. Und wir wollen als Gemeinde uns auch alle Mühe geben, das anzuerkennen und nicht immer so kommen wie, na? Und ich sage das auch zu mir, bin da auch vielleicht nicht immer, immer gut gewesen. Ja? Und man macht so seine Späße. Und unsere armen Ältesten, die Singles sind. Manchmal ist es so ein Spaß, aber weißt du was? Hey, wir schätzen jeden, der da ist. Und ich will einfach nur sagen, hey, lasst uns weise damit umgehen. Klar macht man manchmal Späße und es gibt Single, die haben damit kein Problem, aber andere sind vielleicht verletzt. Und ich möchte dir sagen, wenn du verletzt wurdest, weil irgendjemand einen Kommentar gemacht hat, und dann möchte ich dir einfach sagen, spreche es in Liebe an und klär das. Es wäre so schade, wenn du verbittert bist und einfach sagst, ah, da hat mir jemand was gesagt oder so, hey, oder wir von der Bühne oder so, das war nie unsere Absicht. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir jeden Lebensstand absolut wertschätzen. Wenn du verheiratet bist, super. Und wenn du alleinstehend bist, super. Und manche sind vielleicht auch getrennt oder geschieden und kämpfen mit der Sache. Aber ihr seid genauso wichtig und Gott wird euch heilen. So jeder Lebensstandard ist von Gott gewollt. Keiner ist defizitär. Und doch wollen wir aber auch junge Menschen unterstützen, den richtigen Partner zu finden, die das wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für alle ein gutes Angebot machen. Okay. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, egal, ob du verheiratet bist, egal, ob du alleinstehend bist, wir alle brauchen Freunde. Wir alle brauchen soziale Beziehungen. Wir alle brauchen andere, mit denen wir unser Herz teilen können. Wir alle brauchen Gemeinde. Wir alle brauchen Kleingruppen. Wir brauchen Hauskreise. Du brauchst jemanden, wo du deine Kämpfe mitteilen kannst, wo du deine Freuden mitteilen kannst und wo du weißt, jemand betet für mich. Und das passt zu der Vision in diesem Jahr. Jesusgemeinde, gebaut durch Jesus, gelebt als Familie. Du bist auch Teil der Familie, auch wenn du Single bist. Gerade erst recht bist du Teil der Familie. Ich möchte gerne noch für uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns Beziehungen geschaffen hast, dass du uns Sexualität geschaffen hast. Herr, dass wir auch ein Stück nachempfinden können, wie du Beziehungen in der Dreieinheit lebst und wie du auch Beziehungen mit uns lebst. Und ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde, egal ob er alleinstehend ist, ob er verheiratet ist. Herr, danke, dass du jeden liebst und dass du für jeden verfügbar bist und dass du mit jedem Beziehungen möchtest und dass du auch mit jedem einen Plan hast. Und ich bete, Herr, dass du unsere Ehen total stärkst und segnest. Herr, und dass du eine erfüllende Sexualität schenkst. Herr, da, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt, ein offenes Reden und dass du mitten hineinkommst und einfach Ideen gibst, Kreativität gibst, Beziehungen wieder neu zu beleben. Und bete für die, die alleinstehend sind, die Singles sind. Herr, dass du ihnen begegnest und dass du sie ausfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Fülle, mit allem, was von dir kommt, mit aller Zufriedenheit. Ja, Herr, beten für die, die sich berufen fühlen, als Single zu leben, dass du sie befähigst, sie stärkst, sie auch schützt vor Versuchungen oder damit umzugehen. Und gleichzeitig die, die sich auch einen Partner wünschen, Herr, dass du sie wirklich in ihrem Leben darauf vorbereitest. Und Herr, dass du zur richtigen Zeit den richtigen Partner gibst und auch ihnen selbst zeigst, ja, was sie dabei tun können. Ja, so stellen wir uns unter den Segen und Schutz des Herrn. Herr, dass du unsere Beziehungen, aber auch ja, unser eigenes Leben segnest, führst und leitest zu deiner Ehre. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.